Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Klare, verständliche, ja gar eindeutige Kommunikation, das ist ein schwieriges Geschäft. Da kann ich eine Anmoderation von singen. Für Behörden wie die Berliner Gesundheitsverwaltung sind Anleitungen eine besondere Hürde. Das zeigen mal wieder die Corona-Maßnahmen. Plötzlich sollten einige Berliner ihren Schnelltest bezahlen, obwohl der Service doch bis zum 10. Oktober kostenlos bleibt. RBB-Reporterin Sabine Müller ist dem nachgegangen und dabei auf so eine Anleitung der Gesundheitsverwaltung gestoßen.
Daniela Moser ist es gewohnt, Informationsschreiben der Gesundheitsverwaltung an Corona-Teststellenbetreiberinnen wie sie gründlich zu lesen und zu befolgen. Als ein Schreiben vom 18. August bei ihr eintraf, gab es für sie keinen Zweifel, was zu tun war.
Konzertbesuche oder wie auch immer, da müssen die Veranstalter hinzugezogen werden, sind dann für die Testungen zuständig und wir dürfen das nicht kostenfrei tun.
Daniela Moser fragt also und wenn die Antwort Konzert lautet, gibt es keinen kostenlosen Bürgertest. Dabei steht im Schreiben der Gesundheitsverwaltung doch gleich am Anfang, jede und jeder könne sich ohne Angabe von Gründen einmal am Tag kostenlos testen lassen. Dann heißt es allerdings, etwas anderes sei das bei Unternehmertests, also den Tests, die Arbeitgeber eigentlich für ihre Mitarbeitenden bezahlen sollen. Und dann ist die Rede von Veranstaltungen, politische, kulturelle, sportliche, da seien die Veranstalter in der Pflicht. Dann kommt ein Satz, der Gesundheitsverwaltung offenbar besonders wichtig war, sie hat ihn nämlich extra fett gedruckt.
Ein Testen nur für diesen Zweck ist eben nicht mehr ein anlassloses Testen im Sinne des Bürgertestens und darf auch nicht über die kassenärztliche Vereinigung abgerechnet werden.
Das liest sich tatsächlich so, als seien bei politischen, kulturellen und sportlichen Veranstaltungen die Voraussetzungen für einen kostenlosen Bürgertest nicht erfüllt. Nachfrage bei der Gesundheitsverwaltung. Deren Antwort suggeriert, dass Daniela Moser alles falsch verstanden bzw. falsch gemacht hat. Der Bürgertest sei immer kostenlos. Wenn aber ein Veranstalter nur für seine Veranstaltung ein Testzentrum nur für seine Gäste aufbaue, dann müsse er die Tests selbst bezahlen und könne sich die Kosten nicht erstatten lassen. Auf die Frage, ob in den Testzentren nach dem Grund für den Testwunsch gefragt werden darf, antwortet die Gesundheitsverwaltung, Zitat,
das ist grundsätzlich nicht zulässig, wird aber seit dem Beginn des Bürgertestens immer wieder von Betreibern versucht und von uns so schnell wie möglich unterbunden.
Die Frage nach dem Testgrund sozusagen als Schikane? Nein, sagt Daniela Moser und legt eine E-Mail aus dem Juli vor. Die Kassenärztliche Vereinigung verlangt für die Abrechnung die Angabe eines Testgrunds. Moser ist verärgert.
Wenn Senatsverwaltung und Kassenärztliche Vereinigung sich da nicht eins sind, dann müssen wir als Testzentrum das ausbaden und haben natürlich darin auch Kunden vor Ort, die gar nicht wissen, was richtig oder falsch ist, müssen da Diskussionen führen, die eigentlich nicht notwendig wären. Also, dass die Senatsverwaltung sich da versteckt, ist schade.
Zwei Tage später heißt es aus der Verwaltung, bei der Abrechnung müsse man einfach Bürgertest reinschreiben. Das wäre dann wohl auch die passende Antwort, falls mal wieder jemand beim Besuch im Testzentrum nach dem Grund für den Testwunsch gefragt wird. Oder man sagt vorsichtshalber immer, ich will zum Friseur oder ins Restaurant. Vor dem 11. Oktober sollte man im Corona-Testzentrum jedenfalls nicht für Tests zahlen. Und, betont ein Sprecher der Gesundheitsverwaltung, wer einen positiven Schnelltest hat und das mit PCR-Test abklären muss, der braucht für die Nachtestung auch nicht zu zahlen.
Wann ist ein Test, der nicht bezahlt werden muss? Das hat RBB-Reporterin Sabine Müller getestet. Klare Antwort, noch sind Schnelltests immer umsonst. In gut 4 Wochen wird nicht nur gewählt, in Berlin wird auch abgestimmt. Deutsche Wohnen enteignen, ja oder nein. Der Berlin-Trend von Infratest DIMAP im Auftrag der RBB Abendschau und der Berliner Morgenpost hat schon mal gefragt, finden Sie die Enteignung großer privater Wohnungsunternehmen eher gut oder eher schlecht? Dieses und andere Ergebnisse fasst RBB-Reporter Christoph Reinhardt zusammen.
Die Enteignung großer privater Wohnungsgesellschaften finden 47% der Stimmberechtigten eher gut, 43% eher schlecht. Und würden die Befürworter beim Volksentscheid am 26. September tatsächlich mit Ja stimmen und die Skeptiker mit Nein, dann wäre das Volksbegehren wohl angenommen. Voraussetzung, eine hohe Beteiligung an der Abstimmung, denn mindestens ein Viertel der Wahlberechtigten müssten zustimmen. Schon bei der letzten entsprechenden Umfrage im April hatten sich mehr Berliner für die Enteignungen ausgesprochen als dagegen. Seitdem hat sich die Debatte weiter polarisiert. Besonders groß ist die Sympathie bei Linken und Grünen, besonders niedrig bei FDP und CDU. Verschoben haben sich die Mehrheitsverhältnisse seitdem bei der SPD, deren Anhänger Enteignungen vor 4 Monaten noch mehrheitlich ablehnten. Inzwischen sprechen sich 43% der SPD-Anhänger für Enteignungen aus, 41% sind dagegen. Breite gesellschaftliche Unterstützung findet dagegen die wohnungspolitische Idee, dass der Staat Mietern hilft, ihre Wohnung selbst zu kaufen, etwa mit Mietkaufmodellen, wie sie FDP und CDU in ihren Wahlprogrammen fordern. Eher gut finden das 75% der Wahlberechtigten, eher schlecht 15%. Selbst die Anhänger von Parteien ohne entsprechende Forderungen gehen damit, Linke und Grüne mit je 78% Zustimmung sogar überdurchschnittlich, die SPD-Anhänger kommen auf 73, AfD-Anhänger auf 70%. Differenziert sehen die Befragten die allgemeinen und konkreten Maßnahmen für den Klimaschutz. Das allgemeine politische Ziel, Berlin bis zum Jahr 2045 klimaneutral umzubauen, unterstützen zwar 58% stark oder sehr stark, konkrete Fahrverbote in der Innenstadt für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor ab dem Jahr 2030 finden aber keine Mehrheit. Nur 41% unterstützen das, vor allem Anhänger von Grünen und Linken. Insgesamt 55% sehen Fahrverbote dagegen skeptisch. Mit 85% sind AfD-Anhänger am kritischsten, gefolgt von FDP- und CDU-Anhängern mit je 75%. Auch 53% der SPD-Anhänger wollen die Fahrverbote für Verbrenner nicht unterstützen.
Christoph Reinhardt über politische Meinungsbilder im Berlin-Trend. Südöstlich des nahen Flughafens BER gibt es Orte, die keinen Schallschutz haben, weil dort eigentlich es auch keinen Fluglärm geben sollte. Dazu gehören Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen. Nun klagen Anwohner aber seit einigen Monaten, dass sie immer wieder von lauten EasyJet-Maschinen belästigt werden. Die Airline gibt zu, dass sie sich an die vorgeschriebenen Abflugrouten mit scharfer Kurve nicht hält, weil ihre Flugzeuge dafür nicht schnell genug in die Luft steigen könnten. Doch an dieser Begründung gibt es Zweifel. Der wurde gestern bei einer Gemeindeversammlung in Zeuthen sehr deutlich, so RBB-Reporter Oliver Schusch.
In der Mehrzweckhalle in Zeuthen waren die Bürgermeister der betroffenen Orte. Rund 500 Bürger hatten sich per Livestream zugeschaltet. Und sie alle hatten auf den EasyJet-Deutschland-Chef Stefan Erler gehofft, der eigentlich Rede und Antwort stehen sollte. Doch er sagte kurzfristig ab. Dementsprechend enttäuscht war der Bürgermeister von Eichwalde, Jörg Jenoch.
Ja, das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Wir werden ja versuchen, noch diese Woche oder Anfang nächste Woche dann mit dem Deutschlandchef von EasyJet in Kontakt zu treten.
Und auch der Bürgermeister von Schulzendorf, Markus Mücke.
Ich hätte gerne heute hier Herrn Erler gefragt von EasyJet, was denn andere Fluggesellschaften besser machen können als EasyJet, wenn sie nämlich die 90-Grad-Kurve fliegen können?
Genau das zeige sich immer mehr, sagte Dirk Schulz, der Vertreter der Gemeinde Zeuthen in der BER-Fluglärmkommission. EasyJet weigere sich mittlerweile grundsätzlich bei Starts von der Südbahn in Richtung Osten direkt nach dem Abheben die vorgeschriebene 90-Grad-Kurve, die sogenannte Hoffmann-Kurve, zu fliegen. Und die anderen Airlines würden das nahezu immer tun, so Schulz. Die Regel lautet aber, wenn es die technischen Voraussetzungen zulassen, müssen die Piloten die Kurve fliegen, um nicht geradeaus über Eichwalde, Schulzendorf und Zeuthen in den Himmel aufzusteigen und für Lärm zu sorgen. EasyJet begründete seine Geradeausstarts mit den technischen Begebenheiten. Für einen Kurvenstart müssten die Flugzeuge sehr steil abheben und das ginge nicht, wenn die Luft sehr warm sei und die Flugzeuge schwer beladen. Eine Argumentation, die Dirk Schulz von der Fluglärmkommission nicht nachvollziehen kann. Er erzählt von Gesprächen, die er mit Piloten anderer Airlines hatte.
Wir haben uns das mit den Piloten und Lotsen, also mit den Piloten vor allem angeguckt, die die gleichen Luftfahrzeuge fliegen. Absolut identisch. Und sagen, ja, ich fliege das. Also der gleiche A320 Airbus von Lufthansa fliegt das perfekt. Und 5 Minuten später von EasyJet behauptet er, also für mich ist das jetzt hier zu warm und zu heiß. Und die haben beide ähnliche Entfernungen, die sie fliegen müssen, ähnliche Beladungen, alles ähnlich.
Und Dirk Schulz ist noch etwas anderes aufgefallen. Bei einigen EasyJet-Flügen, bei denen der Pilot angegeben hatte, er könne nicht steil genug abheben, sei er dann aber doch bei seinem Geradeausflug schnell genug in die Luft gestiegen. Das habe Schulz in der Dokumentation so gesehen, sagt er.
Die Steigraten, die geflogen werden, kann man bei den einschlägigen Portalen, also von der deutschen Flugsicherung zum Beispiel, sehen. Und da kann man das leicht ausrechnen, dass die Steigraten erfüllt werden, die da angeblich nicht geflogen werden können.
Irgendwas ist da faul, sagt Schulz. Er und die Gemeindebürgermeister hoffen deshalb auf baldige Aufklärung durch EasyJet.
RBB-Reporter Oliver Schusch. Zu einer Kantine wurde der Brandenburger Landtag zwar nicht, aber auf der Tagesordnung standen quasi Fastfood, Cola, Süßigkeiten, ordentlich Fleisch. Denn unausgewogene Ernährung ist ein Gesundheitsproblem. Außerdem werden viel zu viele Lebensmittel weggeworfen. Deshalb debattierten die Abgeordneten eine auf Regionalität orientierte Brandenburger Ernährungsstrategie. Landespolitik-Reporter Thorsten Südow beginnt seinen Bericht auf der Waage.
Übergewicht. Für mehr als die Hälfte der Brandenburgerinnen und Brandenburger ein Thema. Ungesunde Ernährung ist laut Statistik mitverantwortlich für jeden fünften Todesfall im Land. Darum müsse eine Brandenburger Ernährungsstrategie her, sagt die bündnisgrüne Landtagsabgeordnete Carla Kniestedt.
Um es zur Beruhigung aller, die sich vielleicht jetzt Sorgen machen, einmal auszusprechen. Es geht in keiner Weise darum, eine Liste dessen aufzustellen, was ich oder Sie ab jetzt dürfen oder auch nicht. Es geht um sehr viel Grundsätzlichere. Gesundheit scheint so einfach zu sein, sich gesund zu ernähren, ist dennoch ganz schön schwierig.
Bewusste Ernährung mit Vollkornprodukten, Gemüse, Obst und weniger Fleisch, das müsse gelernt werden, so die CDU-Abgeordnete Roswitha Schier.
Es macht wenig Sinn, mit erhobenem Zeigefinger zu drohen. Ernährungsbildung schon in der Kita zu etablieren, zum Beispiel durch zuckerfreie Kitas und über die Schulen weiterzuführen, auch durch Angebote des Selbstkochens und Selbstbackens, sind der Einstieg in eine gesunde Lebensweise von der Kindheit bis ins hohe Alter.
Ernährung verändert alles. Unter dieser Schlagzeile hat der Ernährungsrat des Landes Vorschläge gemacht. Unter anderem soll mehr Gemüse, Obst, aber auch Fleisch aus der Region auf die Teller kommen und Produzenten vor Ort ernähren. Für den AfD-Landtagsabgeordneten Lars Hünig sind es nur Unverbindlichkeiten.
Wir leben im Kapitalismus. Da müssen Sie Anreize setzen und nicht an hohe Werte appellieren. Wie wäre es denn mal mit einem Regionalkonzept für die Verarbeitung lokaler Agrarprodukte? Gern übrigens zusammen mit unseren polnischen Nachbarn.
Fürs Formulieren der Ernährungsstrategie würden dem bereits jetzt mit der Pandemie und der afrikanischen Schweinepest überlasteten Gesundheitsministerium die Mitarbeiter fehlen, gibt die Linksabgeordnete Marleen Block zu bedenken. Sie fordert:
Es muss vor allem sichergestellt werden, dass alle in der Gesellschaft sich gesundes, regionales Essen auch leisten können. Und daher muss ein besonderer Fokus auf der Förderung der ärmeren Teile der Gesellschaft und hierbei gerade auf Kinder und Jugendliche gelegt werden. Hinzu kommen die Schulgesundheitsfachkräfte im Land, die einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung bezüglich guter Ernährung leisten können. Doch die Koalition scheut sich bisher vor einem klaren Bekenntnis zu diesem Vorzeigeprojekt in Brandenburg.
Bis zum nächsten Frühjahr soll nach dem Willen des Landtages die Landesregierung einen Arbeitsplan mit nächsten Schritten der Brandenburger Ernährungsstrategie vorlegen.
Der Brandenburger Landtag und die Ernährungsstrategie, Thorsten Südow berichtete. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Inforadio Podcast.